Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend an euch da draußen, ihr Lieben.
Ja, schön, dass du das immer so sagst. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Kommentare auch gerade von Zuhörerinnen erhalten, die uns schon lange hören und uns doch immer wieder sich die Mühe machen, uns zu schreiben, wie schön sie das finden. Gleich morgens zum Beispiel beim Erwachen den neuen Podcast zu hören. Ja, danke. Danke, dass ihr uns zuhört, denn ja, das ist Teil unserer Freude, das Ganze hier zu machen.
Wir bekommen ja leider nicht so viele Rückmeldungen wie andere Kanäle, die auf TikTok und sonst wo unterwegs sind. Aber wir bleiben da bescheiden. Das tut uns nicht weh und wir freuen uns tatsächlich, wie es Ulrike schon sagte, auch über die wenigen Zuschriften, die wir erhalten. Insofern guten Mutes, wie immer, guter Laune, widmen wir uns heute einem echten Weltbestseller, der Geschichte geschrieben hat, schon im Jahre des Erscheins.
Ja, wenn es da TikTok schon gegeben hätte, Manomete.
Ja, das wäre nie wieder eingeholt, hätte niemand einholen können. Und wir hören wie immer hinein in eine ganz bezeichnende Quelle des Autors selbst und sprechen danach miteinander über dieses Meisterwerk. Bis gleich. Das Gespräch wendete sich auf den Werther. »Das ist auch so ein Geschöpf«, sagte Goethe, »dass ich gleich dem Pelikan mit dem Blut meines eigenen Herzens gefüttert habe. Es ist darin so viel Innerliches aus meiner eigenen Brust, so viel von Empfindungen und Gedanken, um damit wohl einen Roman von 10 solcher Bändchen auszustatten. Übrigens habe ich das Buch, wie ich schon öfter gesagt, seit seinem Erscheinen nur ein einziges Mal wiedergelesen und mich gehütet, es abermals zu tun. Es sind lauter Brandraketen. Es wird mir unheimlich dabei und ich fürchte, den pathologischen Zustand wieder durchzuempfinden, aus dem es hervorging.« So, da sind wir wieder. Diesen wunderschönen Rückblick gibt der Autor selbst, das sagte ich schon, nämlich Johann Wolfgang von Goethe zu diesem Zeitpunkt, aber nicht zum Zeitpunkt der Werkentstehung. Und wir fanden das ganz schön. Diese Stelle ist entnommen aus einem Gespräch mit Eckermann. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die sind sehr, sehr amüsant häufig und wissenswert und voller interessanter Details zur Werkgeschichte. Und dieses Gespräch fand statt im Jahre 1824. Also sage und schreibe 50 Jahre nach Erscheinen des Werkes, mit dem wir uns heute beschäftigen. Die Leiden des jungen Werthers in der Erstauflage. Danach die Leiden des jungen Werther.
Ja, und wenn ich mir da so anhöre, was er seinem immer sehr intelligent und schlau nachfragenden Privatsekretär Eckermann antwortet, vermittelt das ja erstmal das Gefühl, dass die Leiden des jungen Werther, da können wir nun die Kenntnis mutmaßlich wirklich voraussetzen, ihm wirklich aus dem Herzen geflossen ist. Er drückt sich da ja recht emotional aus in starken Bildern. Und genau dieser Spur wollen wir aber ein bisschen nachgehen. Also was da so dahinter steckt, hinter der Werther-Geschichte. Vieles kennt man. Wir haben da noch mal ein bisschen genauer nachgeguckt.
Genau. Eine Sache noch ganz kurz, woraus man auch ersehen kann, dass Goethe ihm dieses Werk wirklich bis zum Ende sehr wichtig war. Er erzählt in anderen Gesprächen mit Eckermann, die kommen immer mal wieder auf das Thema, ganz stolz, dass Napoleon dieses Werk auch in seiner Bibliothek hatte auf seinen Feldzügen und zwar selbst in Ägypten. Hätte Napoleon das dabei gehabt und die beiden haben sich auch bei diesem berühmten Treffen, das es dann gab, also persönlichen Gespräch, haben sie sich auch darüber unterhalten und der Napoleon hat es tatsächlich auch gelesen.
Und einen Fehler entdeckt. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil Goethe verrät uns auch nicht, welcher Fehler es war. Eckermann hat also seine eigenen Thesen, aber das lassen wir jetzt mal.
Richtig. Wir wollen ja heute mit euch zusammen in die Entstehungsgeschichte mal hineingucken, die sehr, sehr spannend ist. Also reisen wir in das Jahr 1774, beziehungsweise noch ein paar Jahre nach hinten, weil wir mal schauen wollen, wie kam es dazu, dass dieser Johann Wolfgang Goethe, dieser sehr junge Goethe, also zum Zeitpunkt des Verfassens 24 Jahre alt, wie hat er das denn zustande gebracht?
Also was man schon mal sagen kann, ist es, dass es viele Ansatzpunkte in seinem Lebenslauf gibt, die ihnen da zumindest den Stoff, den inhaltlichen Stoff gegeben haben. Und das beginnt alles 1772 in Wetzlar.
Ja, also er hat zuvor, wir müssen da kurz runterzoomen in seine jungen Jahre. Er hat studiert, ich meine, das hätten wir auch schon mal irgendwo erzählt.
Beim
Osterspaziergang. Und in Leipzig kommt dann zurück nach Hause und betreibt da tatsächlich eine kleine Anwaltskanzlei erstmal in Frankfurt. Aber eher widerwillig. Er macht das, der Vater möchte das so. Und dort beschäftigte er sich schon sehr intensiv mit Literatur. Vorher ja auch schon, aber da auch. Und ein Baustein, der ganz wichtig ist für das ganze Thema, für den Werther, ist, dass er mit großer Freude Rousseaus neue Heloise gelesen hat. Also das ist eine Sache, das kann man nachweisen heute, das hat ihn sehr beeindruckt, gerade auch die Form. Das ist nämlich der sogenannte Briefroman. Also im Grunde genommen, ihr schlagt das Buch auf und lest da wirklich genau datiert alles, Brief auf Brief. Und diese Form ist damals gerade der richtig große, heiße Trend. Und das merkt er sich offensichtlich schon mal. Das bleibt hängen, auf jeden Fall. Und das Gefühlige, ja. Das ist ja ganz wichtig.
Und bevor wir jetzt einsteigen, was wir ganz vergessen haben, das ist ganz gut, wenn wir das noch mitgeben, wie er selbst den Inhalt seines Werther zusammenfasst. Ich glaube, das ist eine ganz gute Vorlage, um auch jetzt die weiteren Erzählungen von uns einzuordnen.
Allerhand Neues habe ich gemacht. Eine Geschichte des Titels »Die Leiden des jungen Werthers«, darin ich einen jungen Menschen darstelle, der mit einer tiefen, reinen Empfindung und wahrer Penetration begabt, sich in schwärmende Träume verliert, sich durch Spekulation untergräbt, bis er zuletzt durch dazutretende unglückliche Leidenschaften, besonders eine endlose Liebe zerrüttet, sich eine Kugel vor den Kopf schießt. Ja, kurz und knackig zusammengefasst, zu diesem Zeitpunkt, als er die Zeilen schreibt an einen Bekannten, ist das Büchlein, also das Manuskript besser gesagt, fertig. Der Brief stammt aus dem Juni 1774. Und ja, da ist die Handlung ja soweit ganz klar. Das Spannende daran ist, dass diese Elemente, die da beschrieben werden, die hat er selber durchlebt. Und zwar gestuft hintereinander. Mehrfach, kann man das wohl schon so sagen, wird er enttäuscht in seinen Liebesbemühungen. Da wird ihm nicht die gewünschte Gegenliebe entgegengebracht. Und in Wetzlar, so wie du das gesagt hast, also das läuft in Frankfurt so eine gewisse Zeit. Und dann wiederum, glaube ich, auf Wunsch des Vaters, geht er nach Wetzlar an das berühmte Reichskammergericht. Das ist also eine monströse Organisation. Da laufen alle Streitsachen, die in irgendeiner Form nicht das jeweilige Territorium betreffen, sondern darüber hinausgehen. Irgendwas mit dem Kaiser, die freien Reichsstädte, irgendwas damit zu tun haben. Die laufen da alle auf. Und das ist wirklich eine wahnsinnige, langsame, riesige Behörde, und da ist er drin. Man kann sich ja vorstellen, das war ja wahrscheinlich sein totaler Traum, da jetzt zu landen.
Stimmt.
Und da lernt er auch Menschen kennen, unter anderem eine gewisse Charlotte Buff und deren schon Verlobten, Christian Friedrich Kästner.
Was er aber nicht weiß am Anfang, das muss man dazu sagen, also zu seiner Verteidigung.
Ja.
Weil das war noch nicht bekannt gegeben, dass die beiden sich verlobt hatten, als er zum ersten Mal auf einem Ball auf die Charlotte trifft, ja, und sich Hals über Kopf in sie verliebt.
Das muss so gewesen sein, ja. Und ja, das ist im Frühjahr 1772, glaube ich, passiert. Und dann geht es aber sehr schnell, dass diese Dame ihm zu verstehen geht, hier wird nichts passieren.
Genau. Und trotzdem bleibt er weiter dran, sagen wir es mal so. Und das wird auch hingenommen von beiden Beteiligten, sowohl Lotte als auch dem Herrn Kästner. Aber es ist absehbar natürlich, dass das auf Dauer nicht richtig hingehen wird, weil dem Kästner selbst, wie er dann auch mal irgendwann in sein Tagebuch einträgt, ist total klar, der Typ ist in sie verliebt. Und ja, er weiß es ganz genau und will sich auf Dauer dieser Konkurrenz natürlich auch nicht stellen. Und auch Lotte macht Tabula rasa und sagt, dann Goethe,
lass uns Freunde sein. Das findet er total toll.
Den berühmt-berüchtigten Satz, lass uns Freunde sein, ja, befriedigt ihn nicht.
Ja, der Kästner hat auch Angst, er beschreibt ihn dann auch, ich weiß nicht, ob das im Tagebuch ist oder später, auch dieses Extravagante, dass der Goethe zu der Zeit sehr emotional, der junge Goethe sehr emotional ist und auch dem das auf Deutsch, Achtung, Piep, scheißegal ist, wie die moralischen Vorstellungen sind, wie man zu leben hat, das will er alles wegpusten und er lebt das offensichtlich auch nach außen, also nicht so pseudo, sondern der scheint das auch irgendwie nach außen zu strahlen und das merken alle und haben da ein bisschen, also gerade die Männer haben da Sorge davor. So, also er kann sich damit nicht abfinden und haut einfach aus Wetzlar ab, zurück nach Frankfurt, ohne da irgendeinem Bescheid zu sagen. Ja, ist jetzt wieder da und dort erhält er dann noch im Jahr 1772 im November auf einmal einen Brief von dem Kästner. Also die sind noch in Verbindung, aber eben nur noch brieflich. Eine schreckliche Mitteilung, dass sich ein gewisser Herr Jerusalem im braunschweigischen Gebiet, also wir kommen immer wieder mit Braunschweig irgendwie zusammen, das ist verrückt, das Leben genommen hat. Weil er in die Frau eines anderen Mannes, ich glaube, die waren aber schon verheiratet, da bin ich mir nicht sicher, also eine ähnliche Konstellation und der, nicht wie Goethe, ist nur geflohen, der Jerusalem erschießt sich. Und dummerweise auch nochmal Pistolen, die ihm der Kästner irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen zur Verfügung gestellt hat. Ja. Deswegen schreibt ihm der Kästner das auch.
Ja. So. Und diese Dinge, die werden im Werther zum Teil wortwörtlich aufgenommen. Also du kannst diesen Fall wirklich dann exakt zugrunde legen, bis zu diesen zwei Pistolen, die übergeben werden, zwar von Lotte, aber im Namen ihres Mannes, ja, an den armen Werther.
Das ist das Skandalöse daran, dass er da immer hin und her schwankt mit zwischen diesen Bausteinen des realen Lebens und Dingen, die er dann ein bisschen verändert.
Ich meine, das ist schon unglaublich, ne? Also man fragt sich das schon. Die Verletzung der Persönlichkeitsrechte, die ja heutzutage wirklich sehr genau genommen wird. Aber wir sind ja auch noch nicht bei der Veröffentlichung. Ne? Aber
noch sind wir ja nicht so weit.
Das ist nun schon ein hartes Ding, dass da Namen sogar übereinstimmen und Protokolle über Todesfälle und Ähnliches, dass man das wirklich alles exakt zuordnen kann. Und dass seiner Geschichte in Wetzlar mit seinen Freunden auch zugeordnet ist.
Trotzdem gibt es ein Problem in dieser ganzen Entstehungsgeschichte. Das ist ja fast so ein bisschen wie so ein kleiner Kriminalfall. Das fanden wir auch so interessant daran, dass zwischen diesen Vorgängen, also sagen wir mal November 1772 mit dieser Todesnachricht von dem Jerusalem und dem Beginn der Arbeit an dem Werther, vergeht noch über ein Jahr. So, und da kommt jetzt ein sehr, sehr fleißiger amerikanischer Psychologe ins Spiel, der sich, ich meine, in den 50er oder 60er Jahren darüber Gedanken gemacht hat und hat gesagt, das ist alles Quatsch mit Lotte, Jerusalem, das ist alles Blödsinn, darum ging es gar nicht, sondern der richtige, der echte Auslöser dafür, dass Goethe das den Werther dann zu Papier gebracht hat, ist seine Schwester Cornelia. Die war so wichtig für ihn, fast schon als, ja, auch als Freundin schon, also vielleicht noch mehr, so wichtig für ihn, dass die Hochzeitsnachricht, die ihn denn erreichte, aber im Jahre 1773 erst. Ich glaube im Sommer oder im April, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also 1773 heiratet sie einen Herrn Schlosser, den er auch nicht so gut findet. Da hattest du noch nachgeguckt, da gibt es auch Äußerungen, den fand er jetzt nicht so dolle. Ne? Also eher mittelmäßig, um das mal vorsichtig zu formulieren.
Genau, ist so. Und er wirft sich selber vor, wie man auch aus seinen Ausführungen lesen kann, dass er zu der Zeit sich mit Lotte beschäftigt hat, als sie diesen Schlosser kennengelernt hat, den er für absolut unzulänglich hält. Aber unterm Strich, kommen wir zurück zu unserem Psychologen, wäre jeder unzulänglich gewesen, weil er einfach auch da diese Frau nicht hergeben wollte, auch wenn es seine Schwester war.
Ja, weil die sehr wichtig für ihn war und weil er sich da auch irgendwie vielleicht fast schon verraten fühlt wahrscheinlich von der, dass sie ihn da irgendwie im Stich lässt, also emotional. Und ja, und diese These wird auf über 1500 Seiten ausgiebig diskutiert von diesem Menschen. Der ist übrigens ein großer Fan gewesen von Freud. Also ist auch in dieser Tradition und wahrscheinlich schwingt das auch ein bisschen mit, dass er da auch gerne diese incestuösen Dinge im Unterbewusstsein, sowas ist da ja auch Mode. Das baut er halt mit ein. Das war aber ein großer Aufreger. Bisher, davor war es immer alles klar, dann war es auf einmal wieder nicht klar.
Ja, es war immer beeindruckend, wenn Menschen sich doch nochmal in so eine Geschichte reinbohren und noch eine ganz andere Spur finden. Das ist doch immer.
Genau. Und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten, diese Spur.
Und im Übrigen, also fällt mir jetzt gerade spontan ein, weil wir ja im letzten Jahr um ja etwa diese Zeit fast über die Marienbader Elegien gesprochen haben und seine wieder mal unglückliche, sehr späte Liebe. Da wird auch noch mal ein kleines Gedicht eingebunden an Werther. Also, nun wissen wir Bescheid, bis zu seinem Lebensende hat ihn das natürlich immer beschäftigt, ja, wenn er jemanden verloren hat, den er für sich als sehr wichtig und relevant empfunden hat.
Ja. Ja, naja, gut. Also auf jeden Fall ein Baustein mehr. Und der letzte Baustein war dann auch, er ist ja immer noch in Frankfurt, dass da auch noch eine ähnliche Situation passiert. Maximiliane von La Roche, die Tochter der berühmten Sophie von La Roche, also auch eine ganz wichtige Figur in dem Literaturbetrieb dieser Zeit, die heiratet, kommt nach Frankfurt zum Jahreswechsel 1773, 1774 und heiratet da auch irgendeinen Menschen, der auch nicht so, ja, also Goethe mappt das ja immer auf sich selber. Der hat das immer in Bezug zu sich selber, der kann die gar nicht in dem Moment, in der Zeit wahrscheinlich gar nicht neutral beurteilen, sondern er vergleicht sich immer selber mit diesen Männern offensichtlich. Und die fand er wohl auch ganz gut und das ist dann auch Anfang des Jahres 1774 passiert das. Und da schreibt er etwas später an die Mutter, dass er kurz danach, als da irgendwas auch wieder vorgefallen ist, fängt er an, den Werther zu schreiben. Also das scheint das letzte Zünglein an der Waage gewesen sein, dass er jetzt sagt, das wiederholt sich immer, dass er immer Frauen, die er interessant findet, sagen wir es mal so, oder emotional auch wichtig für ihn sind, dass die sich für andere Männer entscheiden. Und übrigens der Ehemann von La Roche, der hat sogar die Chuzpe, Herrn Goethe aus dem Haus zu verweisen, also im Hausverbot zu auszusprechen. Ja. Das ist aber erst einmal.
Weil der das gespürt hat natürlich auch wieder, dass da jemand nach wie vor versucht, die Frau an sich zu binden.
So, also das Fass ist jetzt wirklich übergelaufen und er rockt das runter in einem Monat. Das schreibt er später selber in Dichtung und Wahrheit, wird das nochmal ausführlich dargelegt, wie das alles, wie das vonstatten geht. Und hat dieses Manuskript dann irgendwann, ja, dann im Frühjahr vermutlich fertig.
Und was an dem Punkt ja auch ganz interessant ist, zu den ganzen persönlichen, also biografischen Einflüssen, die da stattfinden, ist ja auch die Frage, die wir uns gestellt haben, hat er jetzt diese Geschichte auch wirklich schon mit einer guten Nase für die Zeit und wie so etwas beschaffen sein muss, geschrieben, beziehungsweise so etwas gab es ja noch gar nicht. Also das ist jetzt die nächste Komponente, die reinkommt. Diese Wut über dieses Wegstoßen der anderen Menschen konnte er umwandeln in eine enorme Kreativität in der Sache, dass er gesagt hat, jetzt mache ich was ganz Neues. Ich schreibe jetzt wirklich aus der Perspektive eines Menschen wie du und ich genau diese Geschichte, die mich jetzt, weiß ich nicht wie viele Male, vom Hocker gehauen hat. Und das wird sein, was mir einen großen Erfolg beschert.
Ja, er hat das auch sehr schön beschrieben in Dichtung und Wahrheit. Da gibt es eine Stelle, die, würde ich sagen, die spielen wir mal kurz ein, warum das so erfolgreich wurde, also rückblickend betrachtet.
Die Wirkung dieses Büchleins war groß, ja ungeheuer und vorzüglich deshalb, weil es genau in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Zündkrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleudern, so war auch die Explosion, welche sich hierauf im Publikum ereignete, deshalb so mächtig, weil die junge Welt sich schon selbst untergraben hatte und die Erschütterung deswegen so groß, weil ein jeder mit seinen übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten Leiden zum Ausbruch kam. Von Rezensionen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgetan. Jene guten Leute mochten nun auch sehen, wie sie damit fertig wurden. Doch verfehlten meine Freunde nicht, diese Dinge zu sammeln und, weil sie in meine Ansichten schon mehr eingeweiht waren, sich darüber lustig zu machen. Die Freuden des jungen Werther, mit welchen Nikolai sich hervortat, gaben uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit.
Es ist immer wieder herrlich, ne? Wie er sich auch selber feiert natürlich immer. Ne? Das ist immer schön. Er schreibt das natürlich auch sehr viel später. Also diese Passagen rund um den Werther hat er 1812, 1813 geschrieben. Also auch so mitten in diesen napoleonischen Kriegen, ist eine unruhige Zeit. Da ist er natürlich auch schon wieder deutlich älter. Aber es ist schon, man freut sich da auch irgendwie mit ihm, dass er das so macht. Und es gibt noch einige schlimme Hürden, die er uns da auch nochmal erzählt, dass er zum Beispiel, also das Manuskript ist jetzt fertig, wie Ulrike schon gesagt hat, er hat das wirklich mit verschiedensten tollen Dingen garniert. Und jetzt ist es soweit, dass er sich traut, das mal ein paar Leuten vorzulegen. So, und das schildert er auch sehr, sehr schön, dass er seinem Bekannten und kann man auch sagen Freund Merck, Merck mit CK geschrieben, kennt ihr bestimmt alle, das ist diese ganz berühmte Pharma-Dynastie. Gibt es heute noch die Firma Merck und Fink. Und der lebt in Darmstadt und dann ist der ist auch auf der ganzen Welt unterwegs. Und dann ist er mal irgendwann mal wieder, kommt er vorbei, ist so ein bisschen kaputt. Und Goethe ist schon ganz hippelig und legt ihm das jetzt vor erstmal und trägt das sogar vor, glaube ich. So. Also der muss sich aufs Sofa setzen, aufs Kanapee und dann fängt er an, das vorzutragen, Brief auf Brief ihm vorzulesen. Und ist dann nach einer gewissen Zeit so ein bisschen irritiert, da passiert gar nichts. Der guckt da irgendwie ein bisschen komisch in die Ecke und macht nichts. Dann ändert er den Vortragsstil nochmal, wird nochmal emotionaler. Und auf einmal unterbricht ihn der Merck und sagt, das ist, ja, ist ganz okay. Und verlässt schlagartig den Raum. Goethe ist völlig verzweifelt. Und der Kamin, es ist abends, wir sind zusammen in diesem Zimmer, es ist abends, der Kamin lodert so schön und in dem Moment denkt er schon, das ist so ein Mist, weil er ja sehr emotional ist. Ich schmeiß den ganzen Scheiß.
Ja, wenn das nicht gleich zündet, er war ja voll überzeugt davon.
Ja,
ne?
Ja, ja, also, genau. Und der Merck war für ihn ein ganz wichtiger Ratgeber. Also der hatte auch so einen kleinen Literaturkreis dort und also der war wirklich wichtig für ihn. Und haut er einfach ab und sagt, ja, okay, ja, schön. Also will er das, ist er kurz davor, das reinzuschmeißen in den Kamin oder das zu vernichten und weg damit. Und dann kommt der Merck wieder und sagt ihm nur sinngemäß, ihm ging's wohl nicht gut. Wir haben schon darüber spekuliert, der Goethe schreibt das so ganz merkwürdig, ob der dringend auf Toilette musste, also irgendwie eine Kolik hatte oder eine Verstopfung, also sowas muss das gewesen sein.
Auf jeden Fall hat er nichts gehört von dem,
was er gesteht ihm, er hat überhaupt gar nichts mitgeschnitten. Was da passiert ist, es wird nochmal wiederholt und dann sagt er mit sehr derben Worten, schon wieder irgendwie dachte er, jetzt gibt's den nächsten Anschiss, nein, das muss genau in dieser Form gedruckt werden. Da darf nichts geändert werden.
Super Geschichte. Schön, dass du hier immer so die schönen Anekdoten hier so wunderbar zum Besten gibst, Dirk. Klasse. Also, das ist natürlich auch seine Art von Legendenbildung.
Ja.
Wir werden da auch, du hast ja noch ein paar weitere schöne Stellen rausgesucht aus Dichtung und Wahrheit, die das so illustrieren. Die werden wir dann auch nochmal zum Besten geben in der Lesedusche, dass man dann auch nochmal sehen kann, wie geht er da eigentlich mit um, auch spielerisch inzwischen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ihm vielleicht auch manchmal schon ein bisschen mulmig geworden ist im Moment der Veröffentlichung, weil wir sagen, das ist alles so spaßig, berechneter Erfolg und so weiter. Das war ja schon harter Tobak, überhaupt über jemanden so zu schreiben, der sich selbst umbringt. Einer der Brandsätze, die in diesem Briefroman enthalten sind. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ihm so ein bisschen komisch war.
Ja, also diese Konsequenz, diese krasse Konsequenz, die da beschrieben wird, dass jemand wirklich aus Liebeskummer Selbstmord begeht, das ist ja keine Kleinigkeit. Wir sind nach wie vor in einer Zeit, wo es an Gotteslästerung gibt, also als Urteil, wo Leute verhaftet werden, wo gerade die Kirche noch sehr dominant ist, nicht nur die Kirche, sondern auch konservative Vertreter innerhalb dieser intellektuellen Szene, die sagen, das geht nicht. Also Selbstmord kann man nicht einfach so jetzt darstellen als so ein Event, sage ich das jetzt mal, sondern das ist was Verwerfliches. Und auch der Weg dorthin ist verwerflich und diese auch, das sind die ganz hart, die Hardliner. Dann gibt es eine Fraktion, die das total albern finden. Das sind eher die Rationalisten. Das ist ja, wir hatten das ja gerade, die Universitätsmamsellen, also diese Szene in Göttingen an der Universität, wo dieser Rationalismus hoch zelebriert wird, als die Vernunft ist das Nonplusultra dieser Zeit. Deswegen ist er ja auch so erfolgreich, weil er da schon wieder einen Gegentrend setzt. Das Gefühlige wird auf einmal nach vorne geschoben, die Empfindsamkeit. So, und die Rationalisten sagen auch, ey, was für ein Blödsinn. Also ich meine, komm, der soll einfach tugendsam seinen eigentlichen Lebenssinn finden und da nicht sich deswegen, ne? Sich da so anstellen. So. Und da wird ihm tatsächlich ein bisschen mulmig. Und er hat eben probiert das so an verschiedenen Leuten aus, offensichtlich, so an so Erstlesern. Und dann wird es aber ernst. Das Buch wird im Herbst zur Messe, also zur Herbstmesse in Frankfurt, soll das gedruckt vorliegen.
Genau.
Und das macht er auch.
Ja, und er besitzt sogar noch die Frechheit, kommen wir zurück zur Entstehungsgeschichte, das Büchlein an Lotte zu schicken, mit einem Brief, den wir uns jetzt mal anhören.
Lotte, wie lieb mir das Büchelgen ist, magst du im Lesen fühlen. Und auch dieses Exemplar ist mir so wert, als wäre es das einzige in der Welt. Du sollst's haben, Lotte. Ich hab es 100 Mal geküsst, hab's weggeschlossen, dass es niemand berühre. O Lotte! Und ich bitte dich, lass es außer Meyers niemand ihr zu sehen. Es kommt erst die Leipziger Messe ins Publikum. Ich wünschte, jedes läs es alleine vor sich. Du allein, Kästner allein. Und jedes schriebe mir ein Wörtgen. Lotte, adieu, Lotte.
Ja, gedruckt ist es ja schon, ne? Ich meine, was soll man dazu noch sagen?
Ja, das ist schon dreist und tatsächlich, er hatte es auch schon an, wir hatten einen früheren Brief vom Juni gefunden, da kündigte er das an, dass er das schon fertig hat und also ihr, er schreibt es nur ihr, dass sie ihn darin wiedererkennen wird. Dann hat aber die ganze Zeit ist da nichts passiert, wahrscheinlich, weil er auch vielleicht ein bisschen Angst hatte, dass da irgendwie Schritte unternommen werden, denn der Kästner ist auch Advokat. Jetzt schickt er denen das und sagt ja schon, jeder kann ja mal sagen, jeder einzeln lesen und so. Und dann kommt natürlich die Geballte, das kann man aus den Briefen erkennen. Wir haben die Briefe von den beiden Kästners jetzt. Die hat er vernichtet später, kurz. Also die hat er wirklich wohlweislich weggemacht. Aber aus seinen Antworten kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da passiert ist, dass die sich beschwert haben beide.
Klar.
Weil sie sich darin wiedererkennen. Und dann versucht er da mit einem riesigen, sehr emotional, antwortet er auch dem Kästner, dass er ihm sagt, also sie sollen nur ein bisschen geduldig sein, es wird was passieren, er wird da nochmal, irgendwas wird folgen. Also da bitte nicht zu voreilig sein. Und er sagt ihm explizit, du bist nicht Albert. Albert ist die Hauptfigur im Werther. Also die zweite, also der Konkurrent sozusagen.
Genau, der Konkurrent.
Man liest so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass der Kästner wohl auch noch auf ihn eingedrungen ist, dass der das zurückhalten soll, das Buch. Das soll nicht in Umlauf kommen. Ja. Aber das ist natürlich da für unseren natürlich Profi.
Schon, war ja natürlich schon alles eingeleitet, aber er hat ihm dann zumindest noch von ihm die Nachricht erhalten, dass er es überarbeiten werde, dass er sich der Sache nochmal annimmt. Naja, das hat dann erst geklappt nach dem Tode.
Ja, ja, also das dauert ja auch diese zweite Auflage, die wir am Anfang erwähnt haben, wo er auch den Titel ein bisschen anpasst. Ja. Das dauert über 10 Jahre. Ja. Das ist jetzt auch nicht das Wichtigste offensichtlich.
Wir haben eh schon wieder alle vergessen.
Ja, und er hat ja noch einen zweiten Kniff, weil du das ja vorhin aufgeführt hast, nochmal diese verschiedenen Elemente, die diesen Erfolg auch bedingen. Ja, natürlich die Handlung, total auf den Punkt gebracht. Also mehr
geht
nicht.
Die Art, es zu schreiben, ja, in Briefen, also diese Empfindungen, ja, so konkret zum Ausdruck zu bringen.
Und so radikal dieses Ende. Aber auch zum Beispiel so ein kleiner Kniff, das dann anonym erscheinen zu lassen. Also auf dem Buchtitel steht wirklich nur der, also auf diesem Links steht nicht Goethe als Autor, sondern wirklich nur der Buchtitel.
Wobei wir gar nicht genau wissen, warum es so ist, ne?
Wir wissen es nicht genau. Also er hat es natürlich selber sich
vorher
sofort.
Weil er hat es ja selber rumgeschickt ohne Ende,
ihm
schon
scheint,
vorher.
Ihm scheint es nicht wichtig gewesen zu sein. Wir haben schon vermutet, es könnte tatsächlich auch eine vorbeugende Maßnahme gegenüber der Zensur gewesen sein. Gut, wir sind jetzt auch keine Goethe-Forscher oder so, aber es kann sein, es wurde ja in Leipzig gedruckt, also in Sachsen. Vielleicht hat der Verleger es auch gesagt. Naja, also auf jeden Fall führt sowas natürlich zusätzlich dazu, dass das noch begehrlicher gemacht wird, ne? So.
Und ich fand ja auch, weil der ganze Text ja so ist, wir erfahren ja wirklich nur aus den Worten von Werther, was in ihm vorgeht und wie das alles passiert. Diese ganz subjektive Perspektive, die wird dadurch ja auch noch unterstützt, ja, weil du den Erzähler quasi komplett wegnimmst. Also jetzt den Autor auch wegnimmst, nicht nur den Erzähler, sondern auch den Autor.
Ja.
Das ist schon
ja guter Kniff. Ja, also es ist draußen. Im Herbst 1774 ist es draußen und er schickt es selber rum. Er ist auch ganz gut vernetzt, muss man sagen. Auch diesen Boje zum Beispiel schreibt er, den wir hatten mit dem Göttinger Musenalmanach. Also er kennt schon so wichtige Figuren, sorgt dafür, dass es rumgeht und es kommen dann relativ schnell Rezensionen. Und da gibt es ein Spektrum, so wie wir das eben schon gesagt haben, ne? Also es gibt Wohlwollende, die da begeistert sind, aber die meisten, klar, kann man sich ja vorstellen, die Rezensenten sind schon etablierte Leute. Die finden es bedenklich, blöd, albern. Selbst unser Lessing, den wir hatten, der kriegt noch zusätzlich einen mit, der Bedenkenträger dort in seinem Wolfenbüttel. Der ist auch ein bisschen ja betroffen, ja doch kann man schon sagen, weil Goethe da clevererweise auch noch reingebaut hat, dass Werther vor seinem letzten Entschluss auch noch Emilia Galotti gelesen hat. Und das findet Lessing jetzt auch, der weiß gar nicht genau, findet er es gut, ist es Werbung? Es ist schlecht.
Aber daran merkst du wieder, das ist ja auch so ein Detail, weil der Jerusalem, auf den das ja zurückgeht sozusagen, war in seinem Leben unter anderem befreundet mit Lessing. Ja. Also es sind schon verrückte Verbindungen, die sich da schließen.
Das hat er reingebaut. Und es, egal was die jetzt schreiben in der Rezension, das verbreitet sich, das muss sich wirklich wahnsinnig verbreitet haben in der jungen Generation. Und da gibt es wirklich, da haben wir Sachen, da sind wir auch schon fast am Ende. Also er hat es geschafft, damit wird er wirklich zum Star, Goethe, über Nacht quasi. Ja. Und es gibt da auch so ganz merkwürdige Momente, die uns fast an heutige Zeiten erinnern, dass es da auf einmal Tassen gibt. Also diese Ausgaben sind ja auch schon mit Szenen versehen. Da gibt es dann so
Szenenbilder
und die werden überall hin gedruckt oder drauf gemacht, wo es nur geht. Tassen, Geschirr, weiß ich nicht, irgendwie Tücher, keine Ahnung, also überall. Und es gibt dann auch andere gegensätzliche komische Reaktionen, dass zum Beispiel Frauen an Goethe schreiben aus einem Bekanntenkreis, die auch Charlotte heißen, die ihn dann bitten, sie nicht mehr Lotte zu nennen ab sofort, sondern meinetwegen Lolo oder Lottchen oder Lottchen, aber bitte nicht Lotte, weil der Bezug einfach zu klar ist.
Zu nah ist. Obwohl heutzutage wäre es so, dass alle ihre Kinder Lotte nennen würden.
Ja, so der Greta-Effekt. Da wäre der Lotte-Effekt.
Der Lotte-Effekt.
Also, es gibt verschiedenste Sachen, aber es ist halt, es scheint überall im Gespräch zu sein, das Ding. Und noch viel später dann, als wir unsere Universitätsmamsellen hatten, als der Goethe dann nach Göttingen kommt, 1780. Das ist ja ein Riesentheater. Gerade die jungen Mädchen auch, unsere jungen Mädels die wollen ihn unbedingt sehen, die dürfen dann aber nicht, weil er dann nur mit den Älteren am Tisch sitzt abends und dann versuchen sie ihn immer zu sehen. Irgendwie. Also Wahnsinns-Hype.
Irgendwie. Ja, und das hat natürlich auch Ängste ausgelöst. Also ich glaube, er hatte natürlich auch stark eine weibliche Leserschaft im Auge dafür. Ja. Und das hat natürlich auch einen Riesenboom gegeben, weil die nach Literatur gesucht haben, auch ohne Ende. Und das natürlich tief ins Herz ging. Und das wurde natürlich auch sorgenvoll betrachtet, weil da musste man sich damit befassen, was ist denn jetzt, wenn die jungen Damen jetzt hier diese Geschichten lesen.
Ja. Eine Sache müssen wir aber ins Reich der Legende tun, dass es auf einmal schlagartig mehr Selbstmorde aus Liebeskummer gab. Das ist nicht so. Ich glaube, das hat Rüdiger Safranski, glaube ich, festgestellt in seiner wunderbaren Werke. Der hat dann auch, es ist wohl ein Dutzend war es wohl vielleicht, was man wirklich eindeutig
die irgendwie... Die es vielleicht auch unbedingt so getan hätten.
Das ist eine Legende. So, und damit...
Wollen wir trotzdem noch mal jemandem das Wort geben am Ende?
Sehr gerne.
Der das sicherlich gar nicht gut fand, dass der Selbstmord da als Lösungsmittel für einen Liebeskummer eingesetzt wird.
Ja, aber er tat das in einer netten, er ist da schon sehr, sehr ironisch unterwegs. Diese Rezension von Matthias Claudius, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, die wollen wir uns zum Abschluss nochmal gemeinsam anhören. Wir verabschieden uns schon vorher schon mal und freuen uns, hoffen, dass ihr jetzt auch anlässlich des 250. Jubiläums des Erscheins dieses Werkes auch ein bisschen Freude hattet an dieser Entstehungsgeschichte.
Genau.
Also, bleibt
uns gewogen.
Uns gewogen.
Und hört wieder rein.
Ja.
Weiß nicht, ob es eine Geschichte oder ein Gedicht ist, aber ganz natürlich geht's her und weiß einem die Tränen recht aus dem Kopf herauszuholen. Ja, die Lieb ist ein Eigending. Lässt sich's nicht mit ihr spielen wie mit einem Vogel. Ich kenne sie, wie sie durch Leib und Leben geht und in jeder Ader zuckt und stört und mit dem Kopf und der Vernunft kurzweilt. Der arme Werther, er hat sonst so feine Einfälle und Gedanken. Wenn er doch eine Reise nach Paris oder Peking getan hätte. So aber wollte er nicht weg von Feuer und Bratspieß und wendet sich so lange dran herum, bis er kaputt ist. Und das ist eben das Unglück, dass einer bei so viel Geschick und Gaben so schwach sein kann. Und darum sollen sie unter der Linde an der Kirchhofmauer neben seinem Grabhügel eine Grasbank machen, dass man sich drauf hinsetze und den Kopf in die Hand lege und über die menschliche Schwachheit weine. Aber wenn du ausgeweinet hast, sanfter guter Jüngling, wenn du ausgeweinet hast, so hebe den Kopf fröhlich auf und stemme die Hand in die Seite, denn es gibt Tugend, die, wie die Liebe, auch durch Leib und Leben geht und in jeder Ader zuckt und stört. Sie soll dem Vernehmen nach nur mit viel Ernst und Streben errungen werden und deswegen nicht sehr bekannt und beliebt sein. Aber wer sie hat, dem soll sie auch dafür reichlich lohnen, bei Sonnenschein und Frost und Regen und wenn Freund Hein mit der Hippe kommt. Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.